Liebe Gemeinde, ich freue mich heute wieder hier sein zu können. Als ich das letzte Mal da war, habe ich über den Propheten Daniel gesprochen. Und ich wollte es einfach erst fortsetzen, dass wir uns einfach mal Gedanken machen, was ist Pfingsten, was ist zu Pfingsten geschehen. Ich hatte das während meiner Studienzeit, fragte mich der Mitkommilitone, sag mal, du weißt doch alles. Sag mir mal, was ist das Pfingstfest? Da habe ich mir gesagt, wenn du ihm jetzt was vom Heiligen Geist erzählst, das wird er nicht kapieren. Ich habe einfach versucht, ihm zu erklären, das ist der Gründungstag, der Geburtstag der Kirche. Denn da sind erstmal an diesem Tag 3000 neu zum Glauben gekommen. Das war die Gründung der Gemeinde Jesu. Das ist erstmal ein Fakt, aber das ist nicht alles, das ist nur ein Teil des Pfingstgeschehens. Und wenn wir heute vom Heiligen Geist reden, ich kenne viele, die auch keine Lust haben oder nichts mit dem Heiligen Geist anzufangen und irgendwie darüber zu predigen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns damit mal beschäftigen. Wir haben den Heiligen Geist durch die Taufe empfangen und er wohnt in uns. Wir können auf ihn zurückgreifen. Das möchte ich hier mal einfach beleuchten. Und wir müssen auch wissen, dass wir einen dreieinigen Gott haben, nicht drei Götter, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist als ein Gott, als eine Komponente. Nicht wie die Muslime uns vorwerfen, dass wir drei Götter anbeten, sondern wir haben einen Gott in der Dreiheit. Und die Dreiheit ist in der Einheit. Und das ist einfach das, was wir wissen sollten. Es gibt noch ein Problem. Im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt es doch, dass der Heilige Geist von Jesus, also vom Vater und Sohn ausgeht. Das wird in der morgenländischen Kirche nicht so gesehen. Die sagen, dass nur der Heilige Geist vom Vater ausgeht. Und das ist natürlich nicht so. Denn wir wissen auch, Jesus hat durch den Heiligen Geist gewirkt. Er hat durch seine Taufe im Jordan auch den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist ist nicht etwas, was erst im Neuen Testament war, sondern wir hören davon bereits im Alten Testament, dass der Geist über den Wassern schwebte. Und wenn wir David betrachten, die Psalmen sind gewirkt durch den Heiligen Geist. Daher werden sie auch in den Stundengebeten der Kirche immer wieder auch mitgebraucht und praktiziert. Und einfach der Heilige Geist ist der Tröster oder wie es im Griechischen heißt, der Paraklet, der uns mit unaussprechlichen Seufzen vertritt, der Fürsprecher. Und Jesus sagt, wenn ihr Zeugnis geben sollt, macht euch keine Gedanken. Ich werde euch durch meinen Geist die Worte in den Mund legen, die ihr aussprechen sollt. Das sind einfach Dinge, die da sind. Aber gehen wir jetzt mal hinein in die Situation der Jünger. Jesus wusste, dass er leiden und sterben muss und dass er zum Vater geht. Und er hat seinen Jüngern das schon zeitig genug gesagt, ich will euch nicht alleine lassen, ich will euch den Tröster geben. Aber sie haben es nicht verstanden. Sie mussten noch viel lernen. Und ich möchte gerne mal zitieren, wie in Johannes 14, die Verse 15 und 16, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Also eine Zusage, die steht ewig. Wir können uns das nicht vorstellen. Ähnlich wie unendlich, hat einen Anfang und kein Ende. Und das ist einfach ein Zuspruch, eine Zusage. Die Zusage für die Sendung des Heiligen Geistes empfing die Apostel vor dem Leiden und Sterben Jesu. Diese Zusage gilt für alle in Ewigkeit. Jesus erteilte seinen Aposteln, die er durch den Heiligen Geist ausgewählt hatte, noch Aufträge. Das ist wichtig. Die Apostel wurden vom Heiligen Geist auserwählt. Auch Judas war mit dabei. Er gehörte mit in das Heilsgeschehen hinein. Bloß er hat einen anderen Weg gewählt. Petrus fand den Weg zurück. Judas begann Selbstmord und hat den Herrn verraten und Selbstmord, der sich erhängte. Er hat diese Heilsgewissheit nicht gehabt. Er hat auch die Vergebung Jesu nicht angenommen. Und das ist einfach, dass wir das wissen. Die Apostel ist nicht irgendwer, sondern die hat der Heilige Geist ausgewählt. Er hat Jesus bestimmt. Und Jesus gebot ihnen nach seiner Himmelfahrt in Jerusalem zu bleiben, um die verheißene Gabe auf die verheißene Gabe des Vaters zu warten. Und weiter heißt es, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das wird in wenigen Tagen geschehen. Mit dieser Verheißung kehrten sie vom Ölberg zurück nach Jerusalem. Die Apostel und seine Jünger trafen sich in Jerusalem im oberen Saal, einem Privathaus. Zugegen waren alle Apostel, alle 11, Jünger und heilige Frauen, sowohl die Angehörigen Jesu. Wir wissen ja, aus den Jüngern wurden 12 Apostel auserwählt, aber es waren ja mehr Jünger da. Und wenn von heiligen Frauen gesprochen wird, ich habe mal nachgelesen, ist die Rede von Maria, der Mutter Jesu, und Maria, der Mutter von Johannes mit dem Zunamen Markus, Apostelgeschichte 12. Und dort, wo man in dem Haus gebetet hat, als Petrus im Gefängnis war. Und Jesu Geschwister. Jesus hat ja Brüder gehabt. Der bekannteste ist Jakobus, der Bischof, der erste Bischof von Jerusalem. Und das ist, dass wir wissen, wir können auch andere Sachen, gerade was Jungfräulichkeit Mariens betrifft, aber hier sind genau, das sind seine Geschwister. Die waren in dieser Runde mit dabei. Das war wirklich der auserwählte Kern, der mit Jesus gewandert ist. In der Apostelgeschichte 1, Vers 15 und folgende heißt es, Judas gehörte zu den 12, durch den Verrat und seinen Selbstmord ist sein Platz nun leer. Petrus zitiert David, das ist auch ein Wort vom Heiligen Geist. Wenn man das liest, das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 15, folgende. Und da ist, also die Worte, die Petrus zitiert, die hat er nicht aus seinem Gedächtnis geschüttelt oder irgendwie, das war vom Heiligen Geist gewirkt. Und wo man ganz klar sagt, Judas gehört zu den 12 Aposteln, durch den Verrat und seinen Selbstmord ist sein Platz nun leer. Petrus zitiert weiter David, es seinen Dienst übernehme ein anderer. Also Gott hat ganz klar gesagt, die Vollzahl der Apostel muss wiederhergestellt werden. Schon da wäre keiner drauf gekommen, dass 12 Apostel da sein müssen. Das ist die Vollzahl, das ist eine geistliche Einheit. Und nur so, die Kirche wird eigentlich in der Einheit geführt. Und das, die Oberschicht sind diese 12 Apostel, die Jesus ausgewählt hat. Nicht nur Petrus. Petrus ist der Primus inter pares, der erste unter Gleichgestellten. Nicht der Apostelfürst, wie es in der römischen Kirche heißt, sondern er ist einer von den 12. Und es musste nun jemand gefunden werden, der Amt und Dienst von Judas übernimmt. Man sagte sich, man könne das nur aus dem engsten Kreis der Jünger Jesu nehmen. Diejenige Person musste mit Jesus alles durchlebt haben, von Anfang an. Das war die Voraussetzung. Und es wurden 2 Personen aufgestellt. Josef genannt Barsabbas mit Zunamen Justus und Matthias. Was hat man damals gemacht? Man hat gebetet und es wurde das losgeworfen. Das ist eine alte heilige Sitte, die schon im Alten Testament bekannt ist. Und Matthias war derjenige, auf den das losfiel. Und damit war jetzt wieder die Vollzahl der Apostel und ihre geistliche Vollmacht erreicht. So konnte jetzt das Pfingstwunder stattfinden. Das war eigentlich eine Voraussetzung. Hier hat wirklich der Heilige Geist gewirkt, Schritt für Schritt hat er die Leute zusammengeführt. Erst in den oberen Saal, dann sprach Petrus, und wo die Wahl stattgefunden hat, begann das Pfingstwunder. Am Pfingsttag waren wieder alle 120 versammelt. Da geschah das Pfingstwunder. Und alle Versammelten wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen die Worte verlieh. Also sie haben in verschiedensten Sprachen gebetet. Das ist ja auch, was wir heute als Sprachengebet verstehen oder Zungenrede. Es sind Sprachen, die einfach da sind. Und das ist auch von Gott die Verheißung, dass keine Sprache umsonst ist, alle gegeben sind und auch verwendet werden. Und wenn man das heute hört, was zum Gebet entspricht, sind unterschiedlichste Sprachen. Ich habe von einem Pfarrer gehört, dass er was erlebt hatte, eine einfache Bauersfrau im Siegener Land, die hat im Gottesdienst einfach in klassischen Latein gesprochen, was die nie gelernt hat. Und er konnte es auch verstehen und die Auslegung. Aber wenn sowas im Gottesdienst geschieht, ist einfach notwendig, sagt Apostel Paulus, dass auch die Gabe der Auslegung da ist. Ich habe das einmal durch meinen Dienst mit Open Doors, war schon in der Russland-Deutschen Pfingstgemeinde. Die hatten erst große Zeugnisse gegeben, das waren Russen, also Schwerverbrecher, die im Gefängnis waren, was sie erlebt haben, wie die sich bekehrt haben. Und danach wurde einfach eine Gebetsgemeinschaft angesetzt. Da wurde gleich im Chorus gebetet, alle querbeet, im normalen Gebet, im Sprachengebet. Und da habe ich hinterher dann zu dem Pastor gesagt, sag mal, warum, wenn ihr Geistesgaben habt, warum bittet ihr nicht um die Auslegung? Ist doch sinnlos, dass man nur einfach betet in Sprachen, das ist eigentlich für dich persönlich, zur inneren Erbauung, zur Stärkung. Aber in der Gemeinde nützt es nur, wenn die Auslegung da ist. Das ist einfach das Wichtige, dass man da rüber auch im Klar sein muss. Und es ist immer wichtig, dass das einfach auch geschieht. Und er hat es nicht ganz eingesehen, dass in Pfingstgemeinden, dass die immer querbeet beten. Ich habe das auch im Nordkorea-Gebet erlebt und mit Südkoreanern, die haben also in einer Lautstärke gebetet, dass die älteren Geschwister sich dann etwas getrennt haben, die konnten keinen klaren Gedanken fassen. Das ist einfach wichtig, dass man einfach da Klarheit herrscht und nicht das Sprachengebet da ist, um irgendwie was Besonderes zu bewirken oder irgendwie etwas in der Heiligkeit im Raum zu schaffen. Das Sprachengebet ist eigentlich zur persönlichen Erbauung oder dann für den Dienst der Gemeinde mit Auslegung. Und das ist das, was hier geschah. Auf 120 einmal, muss ein ganz schönes Wirrwarr gewesen sein, was da geschehen ist. Aber das war auch von Gott gewählt, denn am Pfingsttag waren, also im Pfingstfest waren viele jüdische Pilger in Jerusalem. Die Kinder Israel feierten dieses Fest schon als Wochenfest und Dankfest der Erstlinge, als sie noch in der Wüste waren. Ihr könnt das nachlesen, drittes Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 15 bis 21, ist das genau beschrieben. Das Pfingstfest ist ein altes Fest, was da war und wurde auch genutzt und auch mit dem Hintergrund, dass viele ausländische Juden da waren. Denn es waren damals schon viele Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung, die weit weg von Jerusalem gelebt hatten und nur zu den Festen in den Tempel kamen. Und die haben das miterlebt. Dieses Sprachwunder wurde von ihnen wahrgenommen Sie hörten, wie einfache, ungebildete Galiläer in ihrer Heimatsprache redeten. Ich betone nochmal, ungebildete Galiläer. Es waren einfache Leute. Wie habt die Apostel, das waren einfache Leute. Das waren keine Theologen, keine Gelehrten, keine Pharisäer und Schriftgelehrten. Hier hat wirklich der Heilige Geist gewirkt, er hat hier etwas bewirkt und die waren natürlich angetan, dass sie diese Galiläer in ihrer Heimatsprache reden hören. Ihr kennt ja auch das Sprichwort, da kommt Kredi und Ledi. Das ist auch hier drin. Da ist die Rede von Kretern und Ledern. Das sind Landschaften, die das gehört haben. Und ich habe das auch lange das nie verstanden, was das bedeutete. Erstmal, wo ich die Pfingstgeschichte durchgelesen hatte, war mir das klar, was Kreter und Pleter sind. Dass es so in den Volksmund eingegangen ist, ich weiß nicht warum, aber das ist so, aber kommt hier raus. Und dieses Sprachwunder wurde von ihnen wahrgenommen. Sie hörten, wie einfache, ungebildete Galiläer in ihrer Heimatsprache redeten. Dieses erregte großes Aufsehen und Verwunderung unter den Pilgern. Es wurde als etwas Besonderes wahrgenommen und beeindruckte das Umfeld in Jerusalem. Das Geschehen war so gewaltig, dass 3000 auf einen Tag getauft und der Gemeinde zugefügt wurden. Und das ist 3000 an einem Tag Bekehren. Du musst ja alle noch taufen. Eine ganz schöne Leistung, was da passiert ist. Und der Apostel Petrus erklärt auch der Runde, die waren geblättet von dem, was die erlebt hatten. Das konnten die gar nicht verkraften. Und er hat das Geschehen mit dem Propheten Joel erklärt. Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Ich tue mal nur stichwortartig rausziehen. Gott will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Sie sollen weissagen, Gott will Wunder tun. Petrus fährt fort und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das ist nochmal eine Unterstreichung dessen, dass wir nur den Namen des Herrn anrufen. In Jesus sind wir gerettet, sind wir erlöst. Und wir haben in der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist wohnt in uns, bis wir diese Erde wieder verlassen. Aber es liegt an uns, was wir mit diesem Heiligen Geist machen. Ob wir ihn zum Zug kommen lassen. Der Heilige Geist ist eine sensible Person. Ich würde es auch sagen, wenn man das mit einem Orchester vergleicht, das sind die zarten Instrumente. Aber unsere Seele, das sind die lauten Instrumente, die ihn übertönen, die ihn einschränken oder zum Schweigen bringen. Der Heilige Geist will gebeten sein. Und das ist einfach wichtig für uns, dass wir in dem, was wir tun, ihn anrufen und seine Hilfe bitten, dass wir bereit sind, auch zu hören, was er uns sagt. Wenn ich mir vorstelle, die Situation jetzt in unseren Kirchgemeinden, in unserer Landeskirche, es werden Programme beschlossen, und die werden mit dem Heiligen Geist, die werden mit unserem Denken, mit unserer Seele geschaffen. Da kann nichts rauskommen. Nur dort, wo Wunder, dort, wo wir auf ihn vertrauen, geschehen auch Wunder. Wenn man sich das vorstellt, wer hätte das gedacht? 3000 an einem Tag. Und dass dieses Sprachereignis mitgenommen worden ist in die Diaspora, in die fernen Landstriche, war auch die Voraussetzung später für die Evangelisation, dass man sich darauf besonnen hat, was sie erlebt hatten. Das Einfache war auch, besser dann den Glauben rüberzubringen. Denn wenn die Apostel in die Landschaft ging, als sie Israel verlassen haben. Was war das Erste, wo sie hinging, um die Botschaft Jesu zu verkünden? Sie gingen in die Synagoge. Dort predigten sie. Und wo es keine Synagoge gab, ging man ans Wasser. Da trafen sich die Juden. Und das war schon der Boden bereitet. Also es war extra bewusst das Pfingstfest gewählt, dass viele Pilger da waren, dass man etwas erfahren hat. Man hat ja gesagt, also Spötter haben gesagt, ihr seid betrunken. Sagt Petrus, das ist erst um die dritte Stunde, da können wir noch nicht betrunken sein. Das ist, man konnte es sich nicht erklären. Und man kann es auch nicht bloß als sowas einfach hinschieben. Die sind irgendwie besser betrunken, die leiden irgendwas. Nee, der Heilige Geist hat mit Kraft und Vollmacht gewirkt. Und bei diesen Worten, was Petrus gesagt hatte, ging es den Versammelten durchs Herz. Sie sprachen zu den Aposteln, zur Leiterschaft. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die waren überwältigt. Und was sagt uns Petrus dazu? Er antwortet für die Apostel, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ich möchte sagen, das soll aber nicht heißen, dass jeder, der den Heiligen Geist empfängt, der Taufe auch gleich mit Geistesgaben erfüllt ist. Weil, wie sagt Jesus, der Heilige Geist gibt, wem er will, und er weht, wohin. Ihr merkt sein Wehen, aber er merkt auch die Richtung nicht. Das ist das, der Heilige Geist hat. Ich habe auch erlebt, manche, die haben auch später erst das Sprachengebet. Ich habe es bei unserer jungen Gemeinde erlebt, wenn die auf den Landesrüstzeiten waren, die jungen Leute, wurde mit vorgehaltener Hand gesagt, da kommt mit, der hat Sprachengebet bekommen. Was war eigentlich passiert? Sie haben ihr Leben Jesus übergeben und sie haben Buße getan, Seelsorge geschah. Und da kam auf einmal die Gabe des Heiligen Geistes, die wussten nicht, wie ihnen geschah, sie war da. Das gab es damals, das gibt es auch heute genauso. Der Heilige Geist wirkt und geht mal in die Kirchengeschichte zurück, auch die Heiligen, in der römischen Kirche als Heilige verehrt werden, die haben auch teilweise in Sprachen gebetet. Das war dort, der Heilige Geist hat auch dort gewirkt, in jedem Jahrhundert. Das sollten wir nicht vergessen, das war damals und heute ist nichts mehr. Die Kraft ist da, Leute. Sucht den Heiligen Geist. Und das ist einfach, was wir heute brauchen in unserer Situation. Guckt euch um, wie sieht es im Land aus? Wie ist die Hoffnungslosigkeit, die Unzufriedenheit? Da schaut auf unsere Kirchgemeinden. Viele Pfarrstellen unbesetzt. Und da kommt es wirklich drauf an, wenn eine Gemeinde lebendig ist, dann führt sie auch ohne Pfarrer die Arbeit in der Gemeinde weiter und hält die Gemeinde. Aber sonst ist ja die Gemeinde wo aufgerichtet. Der Pfarrer macht alles. Der besucht die Alten und Kranken. Es wird eine Seelsorge da. Aber das ist nicht mehr. Wir haben ja wie viele Vakanzen, wie viele Gottesdienste fallen aus. Und die Perspektive der Landeskirche ist, die sagen uns zwar, wir sollen keine Angst haben. Wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, brauchen wir auch keine Angst zu haben. Aber wenn wir auf menschliches Werk vertrauen, dann wird es eng. Dann wird auch vieles noch weggehen und verloren gehen. Und was wir als Theologen bekommen, du wisst ja, wenn du nicht berufen bist als Pfarrer, das als Theologiestudium siehst, das ist ja die Zulassung zum Amt. Günstiger wäre es, wenn der Heilige Geist sagen würde, du und du, ich berufe dich ins Priesteramt. Pfarrer ist ja ist das Priesteramt. Und Pastor ist ja Hirte. Und der Hirtendienst ist eigentlich das Wichtigste in der Gemeinde. Die Seelsorge, die Pflege. Der Hirte pflegt die Herde, wenn das nicht da ist. Aber wenn wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, wird er auch Wege zeigen, um die Gemeinde zu erhalten. Und das ist auch die Aussage von Pfingsten. Hier steckt mehr drin als wie bloß das Sprachenwunder. Und das liegt mir auch auf dem Herzen, euch zu sagen, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er in uns wirkt, dass er wieder lebendig wird. Das heißt aber, dass wir auch manches zurückstellen müssen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die wir ihm gesetzt haben, wenn er nicht durchdringen kann. Wir müssen uns mehr auf den Heiligen Geist verlassen. Das ist aber in unserer heutigen modernen Zeit und für viele Theologen ist das unglaublich irrsinnig. Die glauben nicht daran. Die verlassen sich auf ihre Theologie, aber wenn du auf Theologie, auf Wissen dich verlässt, das ist kein lebendiger Glaube. Ihr habt es gesehen, die Apostel. Was waren das für einfache Männer? Wie hat der Heilige Geist ihnen Worte in den Mund gegeben? Alleine die Berufung von Matthias. Mit welchen geistlichen Fundamenten das geschah. Und dann auch, dass Petrus auf den Propheten Joel zurückgreift, diese ganzen Wunder erklärt. Das ist wirklich etwas Großes. Mir geht es so, wenn ich die römischen Papstmessen, die Predigt höre, das ist für mich wie ein wissenschaftlicher Vortrag. Es geht mir nicht ins Herz. Es spricht meinen Verstand an. Das spricht den Heiligen Geist in mir an. Es gibt andere Predigten, wo du merkst, der Diener ist in Kraft und Vollmacht da. Der spricht dich an. Und der belebt was in dir, was sonst nicht ist. Ich muss immer an die Eitlinger Schwestern denken, die immer sich beschwert haben, wir brauchen Prediger, die nicht Toastbrot, sondern Schwarzbrot verkündigen. Selbst die haben es schon gemerkt, dass es nicht mehr so einfach ist. Wenn ich mir vorstelle, bei einer Konfirmation eines meiner Patenkinder, hat der Pfarrer in der Predigt alle seine Zweifel mit in die Predigt reingepackt und den Konfirmanden gleich mit übergestülpt. So was geht doch nicht. Ich kann dann nicht als Pfarrer, ich muss mit Vollmacht predigen. Die Seelen stärken und erbauen und nicht meine eigenen Zweifel noch ausstreuen, wie man so Samen ausstreut. Das geht nicht. Da merkt man, dass ihnen einiges fehlt, geistig. Wissen allein nicht genügt. Denn wir sehen sie an den Jüngern. Sie waren offen und die anderen auch, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und dadurch einfach mein Anliegen, Leute, geht in euch. Sucht wirklich Gott, den Heiligen Geist, dass er wirkt. Und was macht der Heilige Geist? Er offenbart uns den Willen Jesu, den Willen des Vaters. Er zeigt uns Bibelstellen, Textstellen, so wie er die Petrus empfangen hat. Und dort geschieht etwas. Wir müssen ihm Zeit und Ruhe geben. In dieser hektischen Zeit, dass man nicht so durchrasen, in 5 Minuten zum Gebet, dann muss ich weiter. Nee, ich muss mir einfach mal Zeit nehmen. Die Hektik, die Zeit will uns wegziehen von geistlichen Dingen. In diese Tretmühle hineinbringen, wo wir einfach leben und wirken, dass wir keine Zeit zum Nachdenken haben. Und das ist auch eine Zeit des Endes. Liebe Geschwister, wir wissen, Jesus kommt wieder. Und was wir um uns herum sehen, sind eigentlich Anzeichen, die in der Offenbarung, so wie das beschrieben ist, jetzt vieles sichtbar wird. Und wir manches uns jetzt vorstellen können, was wir uns früher nicht vorstellen können. Zum Beispiel das Stichwort künstliche Intelligenz. Was da geschaffen, was da gemacht wird. Wir können nur eins entgegensetzen, den Heiligen Geist. Und dass wir uns wirklich auf ihn berufen, dass wir auch nicht verzagen, sondern vorwärts blicken in die Zukunft. Und das ist als Gemeinde wichtig. Ich glaube, das kommt an keinem Pfingstfest so durch, was hier drin steckt. Die Gemeinde muss wachsen und zunehmen. Und Jesus hat uns nicht umsonst den Heiligen Geist gegeben, wo er nicht mehr da ist. Den Tröster, der uns in aller Wahrheit leitet, der uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzen. Daher suchen wir den Heiligen Geist und das, was von ihm ausgeht.